Ars Electronica, 2006. Simplicity, the art of complexity.
Ja, guten Morgen. Und erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, Dieter, für diese Einführung. Es ist eine große Freude, hier zu sein, dass wir uns hier in der Nähe zwischen Wien und Linz wiedergefunden haben, nach dem Rheinland. Und ich möchte mich also sehr herzlich bedanken für die Kooperation bei Dieter Daniels, bei Ingrid Fischer-Lichte und bei Frau Hördesberger, dass es alles so unkompliziert und professionell und großzügig vor allem ging. Nun, das halt ein bisschen, das Mikrofon. Ja, also nochmal, meine Damen und Herren, lassen Sie mich mit einer kleinen Trouvaille beginnen, die Stefan Rieger, der gleich noch reden wird, mir letztes Jahr zugespielt hat, einer 25 Jahre alten, aber immer noch spektakulären Podiumsdiskussion. Ich glaube, sowas, diese Atmosphäre kriegt man gar nicht mehr hin heute. Es ist so friedlich auf Podien. Zwischen Max Bill, Arnold Gehlen, Josef Beuys und Max Bense zum Thema Kunst und Provokation, moderiert von Wieland Schmid und 1970 gesendet. Vertrieben wird dieses Stückchen unter dem Label Josef Beuys Medienarchiv, was nur dann berechtigt scheint, wenn man wie bei Wahlkämpfen üblich die Redesekunden auszählt. Und so wenig die Assoziation trügt, dass hier eine Art Regierungswechsel unterschiedlicher Programme deutscher Nachkriegsmoderne sich abzeichnet, so sehr möchte ich eben heute Ihre Aufmerksamkeit auf die, naja, wie soll man sagen, leidenschaftliche und zugleich fassungslose Rede des Diskutanten lenken, dessen kunsthistorische Niederlage sich bereits abzeichnet. Verfolgen wir also erstmal den Moment, in dem Max Bense es nicht mehr aushält, Josef Beuys zuhören zu müssen, was nach etwa 4,5 Minuten erreicht ist. Ich zeige Ihnen den. Also nur einen kleinen Ausschnitt, das ist etwa doppelt so lang.
Max Bense, darf ich Sie gleich um eine erste Präzisierung bitten?
Ja, worüber? Was wollen Sie präzisiert haben?
Das Thema.
Gut, das Thema. Ich bin der Meinung, wenn von Provokation die Rede ist, dann handelt es sich darum, dass der Künstler etwas schafft, etwas macht, was wir im konventionellen Sprachgebrauch als Werk bezeichnen, das innerhalb der Gesellschaft, um den Terminus von Herrn Beuys zu benutzen, eine Bewusstseinsveränderung hervorruft. Wenn das aber wirklich so gemeint ist, dass ein Kunstwerk eine Bewusstseinsveränderung vornimmt oder erzeugt, dann möchte ich wissen, welche Bewusstseinsveränderung die sogenannten Werke von Herrn Beuys hervorgerufen haben.
Ja, das ist mir vollkommen gleich, was meine Werke für Bewusstseinsveränderungen hervorrufen.
Also können Sie mich präzisieren.
Unterbrechen Sie mich.
Doch, manchmal ist eine Unterbrechung sehr gut. Nämlich diejenige Unterbrechung, die den Gegner zum Präzisen zwingt. Ja, Sie müssen sagen, was wollen Sie verändern, wenn Sie provozieren?
Ach so, Sie sind mein Gegner. Das ist jetzt schon mal ganz schön
raus. In dieser Rede. Ja, meinen Sie, Sie hätten keine? Ich habe auch welche. Salut! Salut!
Also, es kann mir natürlich, ich kann nicht dauernd danach fragen, inwieweit es mir gelungen ist, durch meine Werke oder, wie Herr Bense sagt, oder durch meine Arbeit, Bewusstseinserweiterung bereits erreicht zu haben. Ich kann nur sagen, dass ich das Äußerste versucht habe, in meine Werke etwas hineinzulegen, was die Bewegung sozusagen auslöst, die Bewusstseinsveränderung bewirkt. Also kann ich nicht sagen, ich spekuliere lang und breit darüber nach, wie viel meine Werke wert sind, sondern ich arbeite an einem Punkt, also auch gedanklich weiter, um etwas davon herauszubringen, was ich nämlich will. Also ja, es kann ja sein,
Sie? Was wollen Sie?
Ich will
was
das Bewusstsein Sie? Der Menschen erweitern. Ich will es vor allen Dingen ausweiten auf die reale politische Situation und darauf können wir ja auch gleich zu sprechen
also,
bringen.
Gut,
ich bin nicht der Ansicht, dass wir zum Beispiel in einer Demokratie leben. Ich bin nicht der Ansicht, nicht wahr, dass wir freie Menschen zu freien Menschen erzogen werden durch unsere parteipolitische Bürokratie und so weiter und so fort. Ja. Ich bin also bereit, sofort hier zu provozieren.
Jawohl, ich auch. Ich auch. Meine erste Provokation. Habe ich noch
Max
das Wort?
Bense.
Oder
bitte? Max Bense.
Meine erste Provokation geht wieder auf das ursprüngliche Thema zurück. Wenn Sie Bewusstsein erweitern oder verändern wollen, müssen Sie doch wissen, in welcher Richtung. Sonst ist das doch alles kakolores.
Allerdings, deswegen... Deswegen sage ich ja, bin ich bereit, bis zum Morgengrauen darüber
Nein,
zu sprechen.
Nein, das muss sofort entschieden
Aha,
werden.
Aha, in einem Satz.
Sofort. Aha. Es muss klar herauskommen. Ja. Wenn Sie etwas zu sagen haben zur Veränderung des Bewusstseins, müssen Sie sagen können, in welcher Richtung.
Allerdings, und da kann ich nur sagen, geht es nicht anders als zur Schulung, indem man die Menschen nicht wahr an menschenkundliche Begriffe heranführt.
Was ist ein menschenkundlicher Begriff?
Ein menschenkundlicher Begriff ist, dass ich die ganze Anatomie des Menschen zum Beispiel betrachte, seine äußere Anatomie und seine innere, dass ich die Frage stelle, was ist im Menschen der Freiheitspol, was ist im Menschen der Willenspol, was ist im Menschen das sogenannte Empfinden, wovon das Gefühl, was ist das sogenannte Unterbewusste, wovon die Psychologen reden. Das sind doch alles Fragen, die vor uns stehen. Also werden alle Fragen in meiner Arbeit... Also, ja. Und zu welchen Ergebnissen sind Sie da gekommen?
Ja, das müssen Sie nachschlagen, den entsprechenden Werken der bedeutenden Leute, die sich darüber
geäußert
haben.
Schlagen Sie bitte...
Bitte? Es gibt schließlich Psychoanalyse. Und zumindest seit dem Jahre 1900.
Ja,
es gibt schließlich.
Ja,
ist das alles falsch?
Aber die Psychoanalyse ist ja gerade etwas, was ich unter kritischen Gesichtspunkten
betrachten
möchte. Ja, also jetzt Sie auf einmal auch.
Ja, ja.
Vorhin haben Sie gesagt, Sie wollen lieber nachschlagen.
Nein, Sie sollen es nachschlagen, weil Sie ja sagten, Sie wären nicht orientiert.
Ich habe sehr viel nachgeschlagen.
Heute Abend wollen wir nicht nachschlagen, sondern heute Abend wollen wir diskutieren.
Ja, also so viel erstmal aus der schwarz-weißen Zeit, als Moderne noch modern war und man im Fernsehen noch rauchen durfte. Am Schweiß, der den Protagonisten in der nikotingeschwängerten Hitze aus jeder Pore schießt, ist das Maß moderner Diskursanstrengung noch abzulesen. Kunst war eine Sache von Bedeutung und die leidenschaftliche Rede über sie forderte körperlichen Einsatz, zumindest für Max Bense, den ständig in Bewegung befindlichen Wort- und Gestenprozessor, dessen zutiefst rheinisch imprägnierte Hochgeschwindigkeitsrede schon den Vergleich mit einem tiefer gelegten VW mit Porsche-Motor herausforderte. Das ist Harry Walter. Absehbar war die Konfrontation allemal und darum sicher im Interesse der Veranstalter. Das alchemistisch-anthroposophische Ähnlichkeitsdenken eines Beuys war völlig unverträglich mit dem existenzialistisch gefärbten Neokartesianismus Benses. Der naturwissenschaftliche Dilettantismus des einen, selbst im vorteilhaftesten Sinn, konnte der intellektuellen Herkunft des anderen aus Philosophie, Physik, Hochfrequenztechnik nicht bestehen. Romantische Naturphilosophie geht nicht mit Quantenphysik zusammen und die Unschärfe sozialer Plastik nicht mit den Anstrengungen einer radikalen Objektästhetik. Vor allem war es natürlich die Menschenkunde, die Bense sichtlich fassungslos machte. Denn seine eigene Kunde, die Kunde einer zukünftigen kybernetischen Kunst, war doch eher eine von der Aufhebung des Menschen, von seinem Ende zu einem neuen Beginn. Im Angesicht der Informations- und Feedbackprozesse in Lebewesen und Maschinen und unter dem Eindruck der aktuellen Computerentwicklung hatte Bense konstatiert, dass der Mensch in einer erweiterten Sphäre technischen Seins verschwinde. Setu, setzte er 1950 lapidar in einem Brief an den Herausgeber des Merkur hinterher. Das war's mit dem Menschen. Selbst wenn man dem nicht folgen wollte, durfte man sich als Moderner zumindest nicht, Zitat, in der Wildnis der Mystik und Irrationalität verlieren. Und so konnten die Positionen auch in der Frage der ästhetischen Kritik kaum weiter auseinanderliegen. Schließlich hatte Bense gerade die numerische Ästhetik George Berkhoffs in Begriffen Shannonscher Informationstheorie reformuliert und so mathematisch zu objektivieren gesucht. Was dort bei Birkhoff, ich zeige Ihnen die klassische Birkhoffsche Formel, M, der ästhetische Wert ist Ordnung durch Komplexität, was dort bei Birkhoff noch auf Experimentalpsychologie und Einfühlungsästhetik des ausgehenden 19. Jahrhunderts beruhte, konkret auf dem Energiebedarf der Augenmotorik, in Relation zum Glücksgefühl der assoziierenden Erkenntnis, war nun zu statistischen Verteilungen über Repertoires mit unwahrscheinlicher Originalität, sprich Information, und wahrscheinlicher Banalität, sprich Redundanz, geworden. Kontext, Betrachter, Autor, vielleicht sogar die ganze Geschichtlichkeit der Kunst, waren damit ausgeklammert zugunsten einer Immanenz reiner Formen. Dieses kühle Reinheitsgebot galt als moralische Konsequenz, die die jüngste nationalsozialistische Vergangenheit auferlegt hatte. Was nicht rational zugänglich, sprich mathematisch explizier- und objektivierbar war, stand unter Ideologieverdacht. In einer Zeit, als es unter Intellektuellen noch modern war, sich beinahe vorbehaltslos zur Moderne zu bekennen, zu Flachdach und Free Jazz, zu abstrakter Malerei und existenzialistischer Gottesferne, fand Max Benzes Intelligenz zu ihrer Höchstform. Blut und Erde, Holz und Filz, Rost und Fett dagegen sind aus der Sicht einer technischen Intelligenz Materies non grata, anschlusslos, anachronistisch, ein dreckiges Reales, das auch mathematisch kaum zu fassen ist. Und darin liegt die Provokation. Ihre bloße Benutzung ist sofort des Raunens verdächtig. Ihre Wärme, ein gefährlicher Entstehungsherd vager und tümelnder Emotionen. Und von hier aus erschließt sich Benzes verzweifelte Insistenz auf Präzisierung, vor allem was die Reichweite von Bewusstseinsveränderungen betrifft. Kurzum, nur wer selbst damit provozierte, dass er mit kühler Rationalität das Ende des Menschen aussprach, konnte durch mythische Menschelei derart provoziert werden. Nur wer jedes ästhetisch wirksame Detail materiell durchzumessen versprach, konnte sich über den Idealismus vager Bewusstseinsbewegung so echauffieren. Aber Mentalitäten sind notwendig blind gegen ihre eigene Zeit und eigentlich war um 1970 die Sache schon verloren. Die Studentenbewegung hatte Benzes eigentümlichen und gebrochenen Technizismus überrollt, ihm neomarxistische, spontanistische, wissenschaftskritische oder aktionistische Modelle gegenübergestellt, was aber in Europa nicht unbedingt als Form der Kybernetik wahrgenommen wurde, anders in den USA wahrscheinlich. Und die darauf folgende vernunftkritische Postmoderne konnte mit der großen Erzählung der Rationalität ohnehin nur noch in Form der Ironie, Revision und Durcharbeitung umgehen. Dennoch möchte ich halt nun an einige Positionen dieser Informationsästhetik erinnern, weil einerseits so vieles davon in der Medientheorie wieder oder weiterlebt, andererseits aber das ganze Projekt auch ein zutiefst historisch bedingtes und beschränktes ist. Zweiter Punkt. Dass die Kritik der Kritik bedarf, haben viele Kritiker immer wieder betont und auch Max Benze kann sich natürlich nicht enthalten. Es herrsche, Zitat, eine emotionale Zerfahrenheit methodenloser Kunstkritik, deren sich offenbar jeder bedienen kann und die gedankenlos die Dokumentation der Richtung gegen die Feststellung der ästhetischen Realität gesetzt hat. Überall bemerkt man eine nachlassende Spannung zum Geist in allen Machwerken, die als Schöpfungen ausgegeben werden. Eine Flut handwerklicher, pseudotheoretischer, konfessioneller Selbstbespiegelungen, die sich heute in den Traktaten und Manifesten der Maler und ihrer Galerien ausbreiten. Und die Bedürfnislosigkeit der Intelligenz vor Augen führen. Zitat Ende. Kurzum, Kunst und Kritik kollaborieren an der Austreibung zivilisierter Intelligenz. Auf Kritikerseite herrscht ein anti-intellektueller Stil, der den Rationalitätszerfall als Stimulanz des Lebens werten möchte und gegen die Progressivität der technischen Welt ins Feld führt. Auf Künstlerseite zeichnet sich dagegen ein Verrat an der Moderne ab, indem man sich deren Freiheiten künstlerischer Materialien und Gestaltungen nehme, aber ihre theoretischen, sprich rationalen Grundlagen desavouiere und durch, Zitat, Mythologeme, Emotionalität, Vitalismen, Konfessionen und dergleichen Irrationalistisches ersetze. Wer die Verhältnisse so anklagt, weiß natürlich schon den Rat. Es bedarf, so Benze, Zitat, der ständigen Reflexion der Kritik auf eine Theorie, die weder ein System definierter Begriffe noch ein System numerischer Methoden scheut. Der wissenschaftliche Zustand der Kunstkritik wird unvermeidlich, wenn Kunst überhaupt noch als Eingriff intelligenter Wesen in die Zivilisation verständlich werden soll. Zitat Ende. Wenn nun aber die wesentliche Existenz der technischen Welt der Fachmann ist, dann ist der Kritiker der technisch geschulte Spezialist fürs Ästhetische und nur fürs Ästhetische. Zitat, Kritik kann wesentlich nur in ästhetischen Aussagen bestehen, wenn sie die Kunst betreffen will, nicht in historischen, soziologischen oder psychologischen Sätzen. Die Ästhetik muss aufhören, immer noch Benze, muss aufhören, die zweifelhafte Existenz einer philosophisch-spekulativen Wissenschaft zu führen und sich unter den neuen Aspekten zu einer technischen Wissenschaft entwickeln. Und noch etwas deutlicher, Ästhetik als Nachrichtentechnik, als Theorie einer besonderen Klasse von Nachrichten, die allein durch Kunstwerke realisiert werden, scheint heute die metaphysische in eine technologische Disziplin zu verwandeln. So viel zur Zukunft der Kunstgeschichte bei Max Binse. Ich möchte Ihnen die Details ersparen und stattdessen auf den seltsamen Umstand verweilen, dass hier von den späten 50ern bis frühen 70ern selbstbewusst eine Theorie formuliert wird, die das Ästhetische als berechenbar ausweist. Diese Theorie ist abstrakt wie die Kunst ihrer Zeit, wie informell, Tachismus oder Geometrismus, denn sie begreift das Ästhetische als eine eigenwertige und alleingültige Kategorie, als aesthesis materialis, wie Binse schreibt, und damit jenseits von Sinn und Bedeutung. Sie ist nicht am erzählenden Verstehen interessiert, sondern am konstatierenden Zählen, denn auch Sinneffekte sind statistischer Natur und damit mathematisch zugänglich. Sie ist nicht vom Hegelschen Typ der interpretierenden, sondern vom galileischen Typ der feststellenden Theorie. Man kann das, glaube ich, im Kontext dieser Zeit als doppeltes Rettungsprogramm verstehen, als Rettungsprogramm der Geisteswissenschaften und der Kunst selbst. Vor dem Hintergrund der Two-Cultures-Diskussion, und damit nähere ich mich jetzt etwas mehr dem heutigen Thema, vor dem Hintergrund der Two-Cultures-Diskussion rekapituliert Binse noch einmal den Siegeszug neuzeitlicher Naturwissenschaften, die es vermocht haben, Erkenntnis und Konstruktion zu koppeln. Die Technik, so Binse, verifiziert die realitätssetzende Kraft der Naturwissenschaften. Mit der Natur über den Kommunikationskanal der Mathematik verbunden, ich habe Ihnen das mal schematisch etwas gesammelt, mit der Natur über den Kommunikationskanal der Mathematik verbunden, setzt die Technik deren Gesetze ins Werk. Sie ziele auf eine grundsätzliche Machbarkeit der Welt, ist auf Zukünftigkeit ausgerichtet, weil sie mit Begriffen der Präzision, der Sicherheit und der Deduktion operiert. Technik überrascht nicht, sondern erzeugt Regelförmigkeit. Das lässt sich nun für Binse mit Kunst und Ästhetik überkreuzen. Das Kunstwerk rückt dabei für ihn in die systematische Position der Technik, die Ästhetik in die systematische Position der Naturwissenschaften. Und das erlaubt es Binse nun, eine Hoffnung systematisch auszubauen. Physik und Ästhetik treffen sich, wo sich die beiden einzig möglichen künstlichen Realitäten, nämlich die der Technik und die der Kunst, überschneiden. Dieses Treffen ereignet sich in einer, Zitat, Rationalität des Machens, bei der kein prinzipieller Unterschied zwischen wissenschaftlicher und künstlerischer Produktivität besteht. Nur die Ergebnisse unterscheiden sich und sind im besten Fall komplementär. Während technische Realisierungen nicht überraschen sollen, sondern trivial auf Zuverlässigkeit hin deduziert werden, also das Auto soll anspringen zum Beispiel, sind ästhetische Realisierungen überraschend und vor ihrer faktischen Herstellung, vor ihrer Materialität unvorstellbar. Innerhalb der Zivilisation kommt damit der Technik die Aufgabe der Automation, also der Wiederholung zu, der Kunst aber die Aufgabe der Unwahrscheinlichkeit oder Innovation. Das heißt, man hat es mit so einer Art Arbeitsteiligkeit im Prozess der Zivilisation zu tun. Kunst soll eine Zufuhr an Zivilisation bieten, die durch Automation regelmäßig verbraucht wird. Man mag dazu stehen, wie man will. Der Anspruch dieser neuen Integration ist beachtenswert großräumig und steht und fällt mit der Möglichkeit einer gemeinsamen Sprache, die eben nur eine kybernetisch inspirierte sein kann. Ästhetik muss das Geschwätz von Soziologie und Psychologie unterlassen, wenn sie auf Augenhöhe mit den Hard Sciences sein will, so Binse. Und dafür gibt es Optionen, wie zum Beispiel den statistischen Formelapparat der Informationstheorie. Schließlich, so Binse, habe auch die Quantenphysik einen Shift von der Science zur Zeichenthematik in die Physik gebracht, seitdem die Physik nicht mehr ontologisch, sondern semiotisch operiert, genau wie die Ästhetik. Diese Tieferlegung der Ästhetik auf eine mathematische und technologische Sprache sei das bisher, so Binse, einzig legitime und erfolgreiche Verfahren, der sicheren Überzeugung von ihrer Sinnlosigkeit zu entgehen. Indem sie die Techniken des Machens subtil ausnützt, nicht indem sie Gefühle, Traktoren oder Gesichter darstellt, hat sie überhaupt eine Chance, Innovation im Verhältnis zur Automation zu gewinnen, oder aber die Kunst bleibt außerhalb der Zivilisation. Zitat Ende. Kunst erkennen und Kunst machen, hängen dabei so eng zusammen wie Naturwissenschaft und Technik, denn sie bedienen sich der gleichen Sprachen und Technologien. Künstler müssen die technischen Sprachen der Informationstheorie und die formalen Sprachen der Rechner beherrschen und die Gesetze der Ästhetik ins Werk setzen, ganz so wie es der Techniker mit denen der Physik tut. In einer Art Koevolution im Zeichen der Kybernetik gelangen damit Kunst und ästhetische Wissenschaft auf den Stand aktueller Produktionsverhältnisse von Technik und Naturwissenschaft, so zumindest Benzes Vorstellung. Ich überspringe jetzt aus Zeitgründen einfach ein Stück. Ich wollte Ihnen eine kleine Anekdote erzählen, wie Benze über das Autofahren. Er beschreibt das Autofahren als Modell der. Soll ich die erzählen? Ja. Gut, dann gebe ich Ihnen ein paar Sätze, weil das ist eigentlich. Also Benze selber hat das Rechenzentrum ja eher gemieden. Es gibt aber sozusagen eine sehr konkrete Technik, mit der er praktisch Berührung hatte, ist kein Auto gefahren. Und hat darüber geschrieben mit dem Titel Das Ich, das Auto und die Technik. Sie werden nun abwinken und sagen, das ist eine weitere Schilderung also der Kybernetik des Autofahrens, ne, also sehen, steuern, fahren. Ganz anders bei Benze. Es ist eigentlich eine ästhetische Frage. Das Auto gerät ihm zu einem metaphysischen Vehikel, wenn es mit einem Ich zusammenkommt. Denn das Ich bleibt nicht Ich und das Auto nicht Auto, sondern es entsteht, Zitat, eine Linie, eine Naht, an der Sein und Denken zusammenstoßen. Die lautlose Lineatur des Denkens und die geräuschvolle Lineatur des Fahrens bewegen sich zusammen und verschmelzen Ich und Auto, Sein und Haben von Technik, zu einer neuen Art des Existierens, zu einer existenziellen Partnerschaft eines Doppelwesens. Alles Max Benze. Vorher nannte man sowas Human Operator, nachher Cyborg. Bei Benze läuft das alles auf ästhetische Fragen hinaus, und zwar nicht nur wegen der, Zitat, zärtlichen Unterhaltung mit der Freundin, wohlgemerkt nicht Gattin, der Freundin auf dem Nebensatz Sitz über den nächsten Flug nach Madeira. Die Chimäre der Automobilität bewegt sich vielmehr zwischen Weltvernunft und Daseinslust, zwischen sittlichem Handeln, also ordentlich sich an die Regeln halten, und ästhetischer Befriedigung. Das Weltgefühl des Maschinenwesens, so Benze, des Maschinenwesens namens Auto-Ich, kann nur ein artistisches sein, das zwischen Sicherheit und Sinnlichkeit, Präzision und Empirie steuert. Das aber ist nichts anderes als die bekannte Balance zwischen Technik, Automation und Kunst, Innovation. Und angesichts des Autoausflugs als Zivilisationsmodell lautet Benzes Antwort auf die Frage nach dem Optimum schlichtweg Höchstgeschwindigkeit. Höchstgeschwindigkeit als vollkommenes Gleichgewicht zwischen ästhetischem Begehren und Information und technischer Sicherheit und Redundanz auf der anderen Seite. Und das ist genau das Verhältnis von Kunst und Technik, ist im Fahren der Höchstgeschwindigkeit. Wir haben es also immer schon gewusst, wo Kunst dadurch bestimmt wird, dass sie sich optimal nur am Limit bewegt, an der Grenze zum Unfall als maximale Innovation fährt, haben wir es mit einer lupenreinen Avantgarde-Theorie zu tun, die schon länger mit geschwungenem Blech liebäugelt. Und sofern sich Stuttgarter und Frankfurter Schule auch gewesen sein mögen, darin sind sie sich einig, der Wert des Kunstwerks bemisst sich am Grad seiner Unzugänglichkeit, nur dass die in Stuttgart Information heißt, und woanders eben Regression oder Kulturindustrie oder auch Sonntagsfahrertum, wenn man Benze ernst nimmt. Viel wäre noch zu sagen, ich will aber die Zeit nicht weiter überschreiten, mich auf vielleicht drei thesenhafte Anmerkungen beschränken. Die Bezüge der Medientheorie und der Medienkunst der 80er und 90er Jahre zur Informationsästhetik der 60er sind trotz der historischen Differenz von 2 Jahrzehnten nicht zu übersehen, sei es in Stichworten wie die Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften oder Materialität der Kommunikation, also 80er Jahre schlagende Titel, die alle aus den 60ern stammen oder aus den späten 50ern. Sei es in Forderungen wie denen, dass Wissenschaftler und Künstler programmieren lernen oder dass Art und Science zu einer neuen Einheit finden sollen. Beobachtet werden konnte dies logischerweise erst von einer weiteren Generation, weshalb die Konjunktur der Erforschung solcher historischer Brücken gerade erst begonnen hat. Über das, was dazwischen liegt, zwischen den 60ern und 80ern, will ich nicht versuchen zu spekulieren. Aber zu den 50er und 60ern, also zur Hochkonjunktur der Kybernetik, zumindest ein paar Anmerkungen machen. Natürlich hat die Kybernetik, indem sie die Unterscheidung von Lebewesen und Maschinen unterlief, so etwas wie eine neurographische Zäsur bewirkt, ohne die philosophische Position der Postmoderne undenkbar sind. Das gilt für Lyotards postmodernes Wissen, für Derridas Rehabilitation der Schrift gegen den Phonozentrismus, für das Denken ohne Subjekt im Strukturalismus oder für Deleuze' Noologie als Denken, das sich ein Bild vom Denken macht. Wenig davon ist ohne Kybernetik denkbar. Aber die historische Situation und Rezeption, zumal in Deutschland, sollte darüber nicht vergessen werden, gerade wenn wir wieder Anknüpfungspunkte in der Gegenwart suchen. Denn hier füllen Kybernetik und Informationsästhetik nach 1945 eine Lücke an Ordnungs- und Orientierungsbedarf. Die erste Blackbox, so Jakob Tanner zuletzt, sei das Geschichtsbewusstsein nach dem Nationalsozialismus gewesen. Und sie, die Kybernetik, erfüllt diese Funktion in mehrfacher Weise. Sie stellt ein goldenes Zeitalter absoluter Rationalität in Aussicht, in dem Menschheitsfragen wie Hunger, Ausbeutung oder Armut durch neue, intelligente Technologien endlich gelöst werden können. Denken Sie an Benzes Ausspruch, dass nur konstruierte und kontrollierbare Welten human bewohnbar seien. Oder an Norbert Wieners Modell des MIT-Studenten, wo der MIT-Student, der eben anwendungsbezogen forscht, der Participant in the modern world sei und der Typus des vergeistigten Künstlers oder Akademikers eben endet. Oder die Lobpreisung von Abraham Moltz in dem Band über Automation 59. Sie erlaubt darüber hinaus eine neue, später dann symmetrisch genannte Anthropologie, die universell und technisch ist, weil sie eben diesen Unterschied zwischen Menschen und Maschinen auflöst, und es erlaubt, sich von der asymmetrischen, differenzierenden, nationalsozialistischen Anthropologie abzusetzen. Gotthard Günther nannte das mal unübertrefflich einen Klimawechsel in den Tropen des Humanen. Und sie erlaubt zuletzt im Zeichen der Affirmation neuer Technologien und eines universellen Rationalismus ein Gegenprogramm zur vermeintlichen Ideologie des NS. Das nun aber mag einer bestimmten Generation erlaubt sein, weil sie teilweise noch nicht gesehen hat oder auch nicht sehen wollte, dass das Dritte Reich eben nicht nur Blut und Boden und Ideologie und Rassenwahn war, sondern eben auch eine Sache von Hightech und Rationalität. Da waren die Kollegen der Frankfurter Schule etwas hellsichtiger, als sie die vollends aufgeklärte Welt im Zeichen katastrophalen Unheils erstrahlen sahen. Das wird an einer so problematischen Gestalt wie Hermann Schmidt deutlich, jenem Regelungstechniker des Dritten Reiches, den die Kybernetiker der 60er selbst wiederentdecken sollten. Der Träger des Techno-Utopismus ist dort der Techniker, der Machende, zwischen Theorie und Anwendung, der aus der Rolle des Underdogs historisch emportaucht und die Einheit der Two Cultures auf einer ganz anderen Ebene bewerkstelligen soll, nämlich dem Großdeutschen Reich. Und jetzt schauen wir uns 2006 rückblickend die Affirmation neuer Technologien und die Versprechen neuer Welten an, wie sie die Medienkunst und ihre Institutionen in den 80ern und 90ern so häufig gemacht haben. Die Fragen, die sich stellen, sind dann mindestens zwei. Erstens, wenn die Informationsästhetik einmal eine Antwort auf den NS war, mit einer Latenzzeit in den 50ern und einer Vollzugszeit in den 60ern, auf welche historische Situation antworteten dann die Konzepte und Versprechen der Medienkunst? Diese Frage würde wahrscheinlich einen Bruch implizieren und man könnte eine andere stellen, die das Gegenteil tut. Was könnte von den Konzepten und Vorstellungen jener Zeit für uns heute noch von Bedeutung sein? Was ist der Motor des enorm gegenwärtigen medienarchäologischen Interesses an den 60ern? Wäre die Einheit von Künstler, Ingenieur und Wissenschaftler, wie sie unter bestimmten historischen Umständen einmal geträumt wurde, überhaupt noch möglich? Ist sie noch produktiv? Und wollen wir sie haben? Die frühe Epoche der kybernetischen Bastler, die sich ja nie als Künstler verstanden, sondern Theorien in Geräten verkörperten und so etwas wie experimentelle Epistemologen waren, war schnell vorbei. Ab als mit der Kybernetik ernst wurde und zum Beispiel so etwas wie eine universitäre Computer Science entstand. Lässt sich die erhoffte Einheit von Art and Science so einfach reaktivieren und wieder beschwören, wo doch schon damals die Künste erst in dem Moment auftraten, als sich die epistemischen Dinge langsam in technische Dinge verwandelten, sprich als es mit der Kybernetik schon langsam zu Ende ging. Als Kybernetiker wie Ashby, Shannon oder Gray Walter damals in den Anfängen materiell bastelten, war weder Kunst noch ordentliche Ingenieursarbeit im hergebrachten Sinn und insofern gab es nichts zu vereinen. Dass es heute wieder was zu überwinden oder zu vereinen gibt, zeigt eventuell nur das Scheitern der Kybernetik selbst. Aber das sind Fragen, die im Verlauf des Tages kommen sollen. Vielen Dank für Ihre Geduld.